Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Abend.
Ich denke, ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben. Das wäre im Moment mein Bauchgefühl, dass man vielleicht sagen könnte, das Delta-Virus ist unser Problem bis in den Januar hinein und das Omikron-Virus ist unser Problem bis zum Sommer.
Christian Drosten, Virologe an der Charité, gewährt diesen Ausblick, diese Prognose in einer neuen Folge des Corona-Podcasts im NDR. Damit zeichnet sich einmal mehr ab, dass die Pandemiebekämpfung die zentrale Herausforderung für die neue Ampelkoalition im Bund sein wird. Die Parlamente sollen künftig mehr mitreden in Bund und Ländern und auch mitbestimmen. Und das war auch heute der Fall und zu besichtigen und zu hören im Bundestag über die Debatte um eine Impfpflicht, unter anderem für das Pflegepersonal ab Mitte März, berichten wir gleich aus dem Hohen Haus und sprechen darüber im Interview mit Susanne Ferschel, Fraktionsvize der Linken im Bundestag. Zunächst beschäftigt uns zu dieser späten Stunde aber das Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin, das über die letzten Stunden hinweg Meldungen produziert hat, weil es deutliche Drohungen aus Washington in Richtung Moskau gibt. Hintergrund ist der neue Ukraine-Konflikt, das entscheidende Thema beim heutigen Videogipfel, der in den Abendstunden unserer Zeit zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Präsidenten stattgefunden hat. Die russische Führung, das ist der Hintergrund, hat an der Grenze zur Ukraine in den letzten Wochen Zehntausende Soldaten zusammengezogen und schürt damit Ängste in der NATO vor einer erneuten Invasion in der Ukraine. Ein Ergebnis des heutigen Videogipfels ist nun, dass Washington den Druck, also wie schon gesagt, erhöht, mit Sanktionen droht, unter anderem gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, die ja russisches Gas nach Europa liefern soll. Die Moskauer Reaktionen auf das virtuelle Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin schildert unser Korrespondent Florian Kellermann.
Der Kreml stellte das Gespräch als Erfolg dar. Es habe einen offenen und sachlichen Charakter getragen, heißt es in einer Stellungnahme auf der offiziellen Internetseite. Sonst ist die Stellungnahme allerdings in eher scharfem Ton gehalten. Der russische Präsident habe an einigen konkreten Beispielen gezeigt, wie destruktiv sich die ukrainische Staatsführung verhalte. Kiew ziele auf eine Demontage der Minsker Vereinbarungen ab, die einen Friedensplan für das Donezk-Becken enthalten. Wladimir Putin habe seinem Amtskollegen Joe Biden zudem vorgehalten, die NATO versuche, sich ukrainisches Staatsgebiet anzueignen. Sie verstärke ihr militärisches Potenzial an der russischen Grenze. Dies sei gefährlich, so die Mitteilung des Kreml. Einige kremlnahe Kommentatoren zogen aus der Mitteilung den Schluss, das Gespräch habe die Spannungen nicht wesentlich abbauen können. Dmitri Suslov, Politologe an der Moskauer Hochschule für Ökonomie, sagt in einem kremlnahen Internetkanal: Russland hat bei diesen Verhandlungen deutlich gemacht, dass es kategorisch nicht einverstanden ist damit, welche Politik die USA und der Westen in Bezug auf die Ukraine betreiben. Russland ist nicht bereit, sich mit der Situation abzufinden. Es wird sich mit einer Belebung der diplomatischen Beziehungen nicht abspeisen lassen. Aus der Ukraine kamen bisher verhalten positive Reaktionen. Das Weiße Haus sagte zu, dass es Kiew am Mittwoch über den Verlauf des Gesprächs informieren werde. Der ehemalige ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin kommentierte im Fernsehsender Nastoyashe Vremya: Es ist wichtig, dass das Weiße Haus ehrlich und vertrauensvoll mitteilt, welche Konzeption Joe Biden verfolgt und wie das Gespräch verlaufen ist. Wir sollten hier eine gemeinsame Strategie abstimmen. Wir stellen fest, dass der Kreml und das Weiße Haus das Gespräch auf unterer Ebene fortsetzen werden. Es wird also einen Dialogkanal geben, bei dem es auch um unsere Sicherheit geht. Das ist nicht viel, aber das ist eine positive Entwicklung. Diese Gespräche dürften nicht nur die Ukraine betreffen, sondern auch die diplomatischen Beziehungen. Der russische Präsident Putin habe Biden hier ein Angebot gemacht, heißt es in der Stellungnahme des Kreml. Beide Seiten sollten die Beschränkungen aufheben, die derzeit für die Botschaften im jeweils anderen Land gelten.
Aus Moskau, Florian Kellermann, richten wir den Blick jetzt nach Washington. US-Präsident Joe Biden droht Russland also im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit harten Wirtschaftssanktionen. Über die Strategie der USA berichtet unsere Korrespondentin Doris Simon.
Das Treffen sei hilfreich gewesen. Auf diese Formel brachte es Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan nach dem Gespräch. Es habe Präsident Biden erlaubt, dem russischen Präsidenten zu verdeutlichen, was auf dem Spiel stehe. Biden sei auf die Forderungen Putins, einem NATO-Beitritt der Ukraine auszuschließen oder die US-Militärpräsenz in der Region zu reduzieren, nicht eingegangen. Der US-Präsident habe keine Verpflichtungen oder Zugeständnisse gemacht, sagte Sullivan. Er habe Wladimir Putin zu Deeskalation und Diplomatie aufgefordert und klar die Konsequenzen aufgezeigt, sollte sich der russische Präsident für ein militärisches Vorgehen gegen die Ukraine entscheiden.
What President Biden did today was lay out very clearly the consequences if he chooses to move.
Die Vereinigten Staaten würden in diesem Fall mit Sanktionen und militärischen Maßnahmen reagieren, erläuterte Bidens nationaler Sicherheitsberater. Man sei auf alle Eventualitäten eingestellt. Dazu gehört nach Sullivans Angaben im Fall eines Einmarsches Russlands in der Ukraine zusätzliches Militärmaterial für die Ukraine und Maßnahmen zur Sicherung der Verbündeten an der NATO-Ostflanke. Die USA gehen davon aus, dass diese Länder im Falle einer russischen Invasion stärkere US-Unterstützung anfordern werden.
What additional capabilities can we provide to ensure that they feel strong and confident in their own sovereignty and territorial integrity? It is those additional capabilities that are on the table.
Dann gehe es darum, so Sullivan, welche zusätzlichen militärischen Fähigkeiten die USA den Partnern an der Ostflanke zur Verfügung stellen könnten, damit diese sich sicher fühlten. In dem Gespräch hatte US-Präsident Biden Präsident Putin erneut vor Wirtschafts- und Finanzsanktionen gewarnt im Fall einer Invasion. Dazu könnte unter anderem das Abschneiden Russlands vom internationalen Finanzsystem gehören. Vor dem Videogipfel hatte sich der US-Präsident mit den wichtigsten europäischen Verbündeten, darunter der Bundeskanzlerin, abgestimmt. Merkel sowie die Regierungschefs von Italien, Großbritannien und Frankreichs Präsident informierte Biden auch direkt im Anschluss an das Gespräch, ebenso die Vorsitzenden der beiden Kammern des US-Kongresses. Die Republikaner fordern vom US-Präsidenten seit längerem eine härtere Gangart gegenüber Moskau und drängen darauf, die Sanktionen zur Nord Stream 2-Pipeline in der Ostsee wieder in Kraft zu setzen. Bidens nationaler Sicherheitsberater sagte, wenn Putin wolle, dass Gas durch die Nord Stream 2-Pipeline fließe, dann solle er besser nicht in die Ukraine einmarschieren. Mit der alten und der neuen Bundesregierung, so Sullivan, habe es intensive Diskussionen zu Nord Stream 2 gegeben für den Fall, dass Russland in die Ukraine einmarschiere.
The subject of the future of Nord Stream 2 in the context of an invasion of Ukraine by Russia is a topic of utmost priority. It has been discussed thoroughly.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des US-Kongresses, Deutschland habe sich im Falle einer Invasion bereit erklärt, die Pipeline zu schließen.
Aus Washington berichtete unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Und während sich also zwei der mächtigsten Staatenlenker weltweit ausgetauscht haben und dabei sich der Ton durchaus verschärft hat, läuft sich in Deutschland die Ampelregierung gerade einmal erstmal warm. Weil das neue Bundeskabinett erst morgen in Berlin vereidigt wird, hält sich Olaf Scholz noch bedeckt. Olympia-Boykott in China, Nord Stream 2, ein neuer Ukraine-Konflikt. Der künftige Kanzler erweckte heute in Berlin den Eindruck einer stillen Auster. Klaus Remme hat den Auftritt beobachtet.
Noch ist Olaf Scholz vorsichtig, wenn es um klare Ansagen in der Außenpolitik geht. Möglicherweise, weil es noch ein paar Stunden dauert, bis er als Bundeskanzler die Richtlinien auch der deutschen Außenpolitik bestimmt. Heute Vormittag nannte Scholz eher Grundkoordinaten.
Die Zukunft der Welt wird geprägt sein von ziemlich vielen sehr einflussreichen Ländern, nicht nur zweien. Und deshalb ist es ganz bedeutsam, dass in dieser künftigen Welt Europa stark und souverän handeln kann. Meine erste Reise wird mich deshalb auch nach Paris führen. Und es geht dann gleich weiter mit all den Zusammenkünften in Brüssel, die dann ja auch bald zu dem Europäischen Rat führen.
Wer in der Bundespressekonferenz heute konkrete Einzelheiten wissen wollte, der war bei Scholz an der falschen Adresse. Und wer hofft, dass sich das ab morgen ändert, der wurde heute gewarnt. Man werde sehr sorgfältig beraten. Unter uns, so Scholz, mit den Partnern in der Welt, aber nicht auf Pressekonferenzen.
Den Stil werden Sie nicht kennenlernen.
Es ging um die Frage, ob auch Deutschland, wie etwa die USA, die Olympischen Winterspiele in China auf diplomatischer Ebene boykottieren werde. Zweimal ließ Olaf Scholz diese Frage von Journalisten offen. Einen dritten Versuch beantwortete er so.
Die neue Bundesregierung tritt morgen zusammen. Wir finden, dass es wichtig ist, dass man alles dafür tut, dass die Welt international zusammenarbeitet und alle Maßnahmen, die man jeweils ergreift, müssen sorgfältig abgewogen werden. In einer Welt, die zusammenarbeiten muss, geht es auch darum, dass man die Signale der Zusammenarbeit nutzt.
Aktuell noch dringlicher waren die Fragen hinsichtlich der Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze. Ist die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 ein möglicher Hebel im Umgang mit dem Kreml? Darüber wird im Westen seit Monaten diskutiert. Eine Bedrohung der Ukraine sei inakzeptabel, so Scholz zu diesem Thema. Das werde der amerikanische Präsident Joe Biden gegenüber Wladimir Putin sicher zum Ausdruck bringen. Zur Gaspipeline selbst kein Wort des designierten Kanzlers. Anders der designierte Vizekanzler Robert Habeck.
Nord Stream 2 ist nicht genehmigt und die Überprüfung der Vorgaben der europäischen wie der deutschen dauert an. Wir werden entlang des Raumes der Überprüfung sicherlich auch noch mal politisch darüber reden, wie die außenpolitische Situation in der Ukraine und die europäische Möglichkeit, deeskalierend zu wirken, zusammengebracht werden können.
Und Robert Habeck wiederholte auch eine, wie er sagte, persönliche Überzeugung, die während seiner Ukraine-Reise im Mai für Aufregung gesorgt hatte. Schon damals seien Menschen an der Front ums Leben gekommen, so Habeck heute.
Vor diesem Hintergrund habe ich, und das ist meine unveränderte persönliche Meinung, nicht verstanden, wieso Deutschland Sanitärhilfe leistet, aber nicht dazu beiträgt, die ukrainischen Menschen so zu schützen, dass sie nicht erst die Füße weggesprengt bekommen. Da handelt es sich aber um Waffensysteme, die Drohnen, die Landminen transportieren über die Grenze, dass die nicht landen können und ihre tödliche Fracht an den Hinterhöfe abwerfen.
Auch im Wahlkampf hatte Habeck dafür geworben, die ukrainische Seite durch deutsche Hilfe in die Lage zu versetzen, diese Drohnen abzuschießen. Mit Defensivwaffen, so sieht Habeck das persönlich. Eine Meinung, die innerhalb seiner Partei, aber auch in der Ampelkoalition heftig umstritten ist.
Da zeichnet sich möglicherweise schon künftiger Konfliktstoff ab. Klaus Remme berichtete und von der künftigen zur alten Regierung, für die Jens Spahn steht. Der scheidende Gesundheitsminister hat am Abend dem ZDF-Heute-Journal sein wohl letztes Interview in diesem Amt gegeben. Und noch einmal hat der Christdemokrat erklärt, dass er eine allgemeine Corona-Impfpflicht weiterhin skeptisch sieht. Spahn selbst steht wegen dieser Haltung in der Kritik, denn 12 Millionen Erwachsene sind weiterhin ungeimpft hierzulande. Heute hat der Bundestag in erster Lesung über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz beraten. Und das Wichtigste fasst uns Volker Fintermer zusammen.
Der heute behandelte Gesetzentwurf sieht vor, dass im Gesundheitswesen beschäftigte Personen geimpft oder genesen sein sollten oder ein ärztliches Attest vorlegen müssen, sofern eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Greifen soll das ab dem 15. März des kommenden Jahres. Bestehen Zweifel an der Echtheit eines Impfnachweises, können die Gesundheitsämter nach einer Prüfung den Betroffenen den Zutritt untersagen. Um die vorgesehenen 30 Millionen Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen, sollen künftig auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker bis Ende Mai des kommenden Jahres impfen können. Zudem enthält das Reformpaket auch den erweiterten Maßnahmenkatalog für das Infektionsschutzgesetz, der unter anderem wieder die Schließung von Gastronomiebetrieben sowie von Freizeit- und Kultureinrichtungen in den Bundesländern ermöglicht. Sabine Dittmer, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, begrüßte die geplante Reform als ein Zeichen für das entschiedene Handeln der kommenden Ampelkoalition.
Es hat sich bereits jetzt gezeigt, dass die Koalitionsfraktionen entschlossen sind, alle notwendigen Schritte mit Verantwortung und Augenmaß zu gehen, um die Pandemie in Deutschland zu überwinden.
Doch für Stefan Stracke, den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, reicht das nicht hin, zumal es sich bereits um die zweite Änderung innerhalb weniger Wochen handele.
Sie legen erneut ein Reparaturgesetz vor und das folgt immer dem gleichen Muster. Sie versuchen, Lücken zu schließen, die Sie selber aufgerissen haben. Sie handeln zu spät und Sie handeln zu wenig.
Das Mittel der Wahl wäre die Verlängerung der epidemischen Lage gewesen, betonte Stracke. So bleibe der notwendige und angemessene Katalog zu klein und die vorgesehenen Fristen bis Mitte Februar seien voraussichtlich zu kurz. Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, wies das zurück, zumal die kommende Regierung noch nicht im Amt sei und heute bereits die Defizite der Vorgängerregierung und der Länder aufarbeiten müsse.
Schon jetzt können zum Beispiel Clubs und Bars geschlossen werden. Und ich sage hier ganz deutlich, insgesamt hätte ich mir von einigen Bundesländern schon eine konsequentere Anwendung der bestehenden Maßnahmen gewünscht, meine Damen und Herren.
Derweil hatte sich die AfD mit drei eigenen Anträgen gegen alle vorgesehenen Änderungen gewandt und bezeichnete die geplante Impfpflicht als einen Skandal.
Diese abermalige Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist vor allem eins, ein epochaler Wortbruch und Wahlbetrug,
sagte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Auch Sabine Ferschel von der Linken sprach von einem inakzeptablen Vorgehen. Denn gerade mit der Impfpflicht treffe man die Falschen, die in der Pandemie ihre Köpfe für die Gesellschaft hingehalten hätten.
Und deswegen gehen Sie endlich das Problem der Arbeitsbedingungen an, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung. Es geht nicht nur um Prämien, die Sie ja jetzt auch wieder aufgrund des chaotischen Vorgangs vorübergehend rausgenommen haben aus dem Gesetzesentwurf. Es geht um dauerhafte Lösungen.
Dieses Dilemma bleibt bestehen, zumal die drei Koalitionspartner heute auch erklären mussten, dass der angekündigte Pflegebonus und die vorgesehene Steuerfreistellung von bis zu 3.000 Euro erst im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden sollen.
Volker Fintermer informierte uns und unter anderem über die geplante Impfpflicht für das Pflegepersonal habe ich am Abend mit Susanne Ferschel gesprochen. Sie vertritt den Wahlkreis Ostallgäu in Bayern im Deutschen Bundestag und ist dort Vizefraktionsvorsitzende der Partei Die Linke. Ich habe Susanne Ferschel zunächst gefragt, ob die neue Maskenpflicht, die seit heute am Platz im Bundestagsplenum gilt, ob die einen großen Unterschied macht.
Also ich finde schon. Also ich habe auch beim letzten Mal, wo es noch nicht verpflichtend war, die Maske getragen, weil ich denke, man kann nicht eine Maskenpflicht verhängen und selber als Abgeordnete, die ja die Gesetze im Bundestag beschließen, dann entsprechend ohne Maske da sitzen. Und natürlich geht es auch um den Eigen- und den Fremdschutz.
Also war dieser Schritt eigentlich schon längst überfällig, anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie?
Naja, wir hatten, also aus meiner Sicht heraus war er überfällig, weil man hat ja gesehen, dass die Inzidenzzahlen dramatisch gestiegen sind. Und wir hatten ja also im Sommer praktisch noch die Situation, dass wir mit Abstand dort gesessen sind, aber die Abstandsregelungen momentan gar nicht eingehalten werden. Und deswegen war es aus meiner Sicht heraus überfällig.
Dann kommen wir auf den Gesetzentwurf der Ampelparteien zu sprechen, die erneuten Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Wir haben es eben im Beitrag schon gehört. Vorgesehen ist ja unter anderem eine Impfpflicht für Beschäftigte, etwa in Krankenhäusern oder in Altenheimen, auch in Arztpraxen, außer man ist genesen oder man kann aus gesundheitlichen Gründen einen Attest vorlegen. Vielleicht fangen wir mit diesem Punkt an. Brechen wir mit dieser Maßnahme, unter anderem mit dieser Maßnahme, die vierte Welle?
Nee, die vierte Welle brechen wir damit sicher nicht. Dafür kommt die Maßnahme eindeutig zu spät und damit ist sie letztendlich der Personenkreis nicht ausreichend genug, weil ja gerade in diesen Bereichen, die Sie genannt haben, eine überdurchschnittlich hohe Impfbereitschaft besteht. Natürlich macht es Sinn, darüber zu diskutieren, weil niemand von jemandem gepflegt werden möchte, der entsprechend ein erhöhtes Infektionsrisiko hat. Aber für die vierte Welle bringt diese Maßnahme überhaupt nichts.
Das heißt, die hilft aber für die fünfte Welle, um einfach dann prophylaktisch vorzugehen und diesmal vorausschauend, endlich hätte ich fast gesagt, vorausschauender für künftige Wellen zu planen.
Die hilft für die künftigen Wellen und hilft genau in den Bereichen, wo, also die sogenannten vulnerablen Bereiche, also Menschen, die praktisch auf Hilfe, Unterstützung, Pflege und so weiter angewiesen sind, um dann erhöhtes Infektionsgeschehen auszuschließen oder zu minimieren. Also da hilft es tatsächlich. Aber ich denke, es wäre eigentlich richtiger, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht mit einer allgemeinen Impfpflicht zu kombinieren und zumindest gemeinsam zu diskutieren. Das heißt ja noch nicht, dass man es umsetzt, aber ich denke, man muss es eigentlich gemeinsam diskutieren.
Haben Sie denn Zweifel an der Umsetzung, dass die sinnvoll wäre?
Na, wie gesagt, also ich denke, man muss schon sehen, dass man da natürlich jetzt den Personenkreis in die Verantwortung nimmt, der entsprechend überdurchschnittlich hohe Impfbereitschaft gezeigt hat, die überdurchschnittlich hohes Engagement notgedrungen auch in der Pandemie zeigen. Und ich finde, was nicht passieren darf, ist, dass jetzt der Eindruck entsteht, so nach dem Motto, naja, wir impfen jetzt die Pflegekräfte und dann ist alles gut. Das lenkt natürlich auch schon von den eigentlichen Problemen so ein bisschen ab.
Welche eigentlichen Probleme meinen Sie damit?
Ja, momentan ist ja die Situation, dass gar nicht genügend Menschen, die eigentlich geimpft werden wollen oder geboostert werden wollen, das tun können. Also Menschen stehen in der Schlange, müssen warten, um einen Impftermin zu bekommen. Die Impfzentren sind nach unten gefahren worden. Man hat auch nichts unternommen, um wirklich die Impfquote auf einer freiwilligen Basis zu erhöhen. Also ich sage mal aufsuchende Impfangebote, niedrigschwellige Impfangebote vor Ort und so weiter. Und das sind aus meiner Sicht auch die Dinge, die man eigentlich vorher hätte machen müssen.
Ja, nun können wir das rückblickend nicht mehr ändern. Ich habe heute gelesen, dass in einem Pflegeheim in Rudolstadt, die Meldungen haben schon am Wochenende begonnen, jetzt mindestens 28 Tote gemeldet werden. Also in Rudolstadt in Thüringen, wo Ihre Partei, die Linke, mit Bodo Ramelow an der Spitze regiert. Der Großteil der BewohnerInnen dort war nicht vollständig geimpft und eine Impfpflicht hätte hier also Menschenleben retten können. Deswegen noch einmal die Frage, ist nicht das oberste Prä jetzt, diese Pflicht, Impfpflicht in Pflegeheimen auch für die Bediensteten so schnell wie möglich einzuführen?
Also wie gesagt, diese Diskussion macht auf alle Fälle Sinn. Ich glaube nur, man muss sie ausgewogen führen und darf sie nicht übers Knie brechen.
Angesichts von Toten auch nicht. Also da sagen Sie nichts übers Knie brechen.
Naja gut, es ist, wie ich gesagt habe, es bringt ja jetzt für die vierte Welle, also wir könnten jetzt das auch trotzdem ordentlich diskutieren und die Termine, die Ampel vorgibt, trotzdem halten, weil es ist ja erst so, dass es zum 15. März geplant ist. Und die Problematik, die Sie beschreiben, die wird ja gar nicht gelöst, weil diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ja für die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zwangsweise gilt. Also da ist genau der Punkt, dass Sie sagen, wir müssten eigentlich diskutieren, dieses in der Kombination diskutieren und schauen, was macht denn wirklich Sinn. Es gibt sehr, sehr gute die Gründe dafür, aber ich glaube, man muss einfach das nicht im Schnellverfahren hier durchs Parlament peitschen.
Die Linke versteht sich ja selbst auch als die Partei der Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Das Pflegepersonal in Deutschland gehört sicherlich hinzu. Sind Sie mit den Plänen, die bisher von den künftigen Ampelkoalitionären bekannt sind, zufrieden, was etwa die Hilfen für das Pflegepersonal angeht in Zukunft?
Also um mit dem Positiven zu beginnen, wenn das wirklich umgesetzt wird, dass es eine Personalbemessung in der Pflege geben wird, dann macht es auf alle Fälle Sinn. Aber ich habe so meine Zweifel, weil mich ärgert zum Beispiel auch, das ist genau der Punkt, den ich meine, dass eben jetzt diese Impfpflicht für diese Beschäftigten innerhalb von 4 Tagen, man muss sich das ja wirklich vorstellen, von 4 Tagen bis Parlament gebracht werden soll, aber die Ampel nicht in der Lage ist, den Pflegebonus in dem gleichen Zeitraum zu verabschieden. Da haben die sich so in der Wolle gekriegt, dass das jetzt im Januar verabschiedet werden soll. Und das hat für mich wirklich mit einer Wertschätzung gegenüber dieser Berufsgruppe rein gar nichts zu tun.
Das heißt, was fordern Sie jetzt konkret?
Zum einen, dass dieser Pflegebonus schnell auf den Weg gebracht wird, aber insgesamt, und das ist, glaube ich, das Wichtige, jetzt schnelle Umsetzung dieser angekündigten Personalbemessung, nicht nur eine Prämienbezahlung, sondern wirklich tariflich entlohnte Arbeit und auch an die Arbeitsbedingungen muss rangegangen werden. Wir haben ja auch als Linke schon gefordert, dass wir sagen, natürlich ist das, was perspektivisch ist, aber es kann wirken, dass man sagt, für diejenigen, die jetzt mit Covid-19-Patienten so stark belastet sind, für die müssen wir künftig auch zu einer Arbeitszeitverkürzung kommen.
Die Unionsfraktion im Bundestag, CDU/CSU, hat heute kritisiert, dass Fitnessstudios erst einmal weiter geöffnet bleiben können, auch Schwimmhallen, Versammlungen bleiben möglich, Reisen, Übernachtungsmöglichkeiten. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung, um gegen Corona, um gegen Covid-19 vorzugehen?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Man muss sehen, wie die Infektionszahlen vor Ort sind. Wenn die hoch sind, dann macht es aus meiner Sicht daraus keinen Sinn. Dann müssen die Bereiche auch entsprechend geschlossen werden. Wenn sie nicht so hoch sind, dann kann es durchaus weiterlaufen. Wichtig ist aus meiner Sicht daraus, dass insbesondere wirklich Schulen so lange wie möglich offen gehalten werden, aber dann auch mit dem entsprechenden Schutz für die Kinder und Jugendlichen.
Susanne Ferschel, Fraktionsvize der Partei Die Linke im Bundestag, war das im Gespräch bei uns im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht. Und wir bleiben in Berlin noch beim nächsten Thema. Der Bundestag tritt morgen um 9 erneut zusammen und dann geht es zur Kanzlerwahl von Olaf Scholz. Nach Vorgabe des Grundgesetzes findet die Abstimmung ohne vorherige Debatte statt. Auch alle Bundesministerinnen und Minister werden in ihr Amt eingeführt. Nachmittags will Angela Merkel dann die Geschäfte im Kanzleramt an ihren Nachfolger übergeben. Zuvor wurde heute der Koalitionsvertrag der Ampel unterzeichnet und Frank Capellan war dabei.
Einen schönen guten Morgen. Das soll ein Morgen sein, bei dem wir aufbrechen zu einer neuen Regierung.
Olaf Scholz eröffnet die Zeremonie. Wer auch sonst. Dabei können auch Äußerlichkeiten vieles aussagen über den Stil der Neuen, über Art und Weise, wie sie mit wichtigen Ereignissen umgehen. Ausgerechnet die Grünen haben sich zur Vertragsunterzeichnung festlich herausgeputzt. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende, der bei der Ministerverteilung leer ausgegangen ist, kommt im blauen Dreiteiler auf die Bühne. Annalena Baerbock, ab morgen Außenministerin, sticht im festlichen knallgrünen kniefreien Kleid heraus.
Es gilt jetzt, diesen Koalitionsvertrag mit viel Leidenschaft, mit Leben zu füllen.
Die Herren unter den Liberalen sind stets am Schlips zu erkennen. Der sehr bald Kanzler trägt ihn heute auch. Für die meisten anderen der Ampelkoalitionäre gehört die Krawatte aber schon lange nicht mehr zum Standardrepertoire. FDP-Chef Christian Lindner kommt heute allerdings besonders staatstragend daher.
Wir haben gesagt, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ab dieser Woche wollen wir am Fortschritt arbeiten.
Fortschritt, Aufbruch, Zukunft. Besonders festlich ist das Ambiente nicht, eher funktional, sehr modern. Sie befinden sich schließlich im Futurium, dort, wo mit interaktiven Ausstellungen die Welt der Zukunft präsentiert wird. Mehr Fortschritt wagen, der Titel des Koalitionsvertrages steht in großen Buchstaben an der Wand. Möglichst bald schon wollen sie sich an die Arbeit machen. Sektgläser schwenkende Koalitionäre wie damals 1998 als Sozialdemokraten und Grüne erstmals zueinander fanden, finden sich heute nicht.
Bis jetzt haben wir für unsere Parteien und als Parteien miteinander verhandelt. Ab heute sind wir dann eine Regierung.
Meint der künftige Superminister Robert Habeck. Partner auf Augenhöhe wollen sie sein. Symbolisiert wird das auch durch den schlichten runden Tisch, an dem sie sich dann versammeln, um ihr 177-Seiten-Werk zu unterzeichnen. Runde Tische kennen eben keine Sitzordnung, keine Hierarchie.
Und jetzt, Herr Scholz, haben Sie das Wort. Bitte schön.
Es sind danach nur ein paar Schritte vom Futurium hinüber in die Bundespressekonferenz.
Schönen Dank für die Einladung.
Kanzler, Vizekanzler und Vize-Vizekanzler stehen Rede und Antwort. Widerspricht Olaf Scholz von Zukunft, Aufbruch und Fortschritt.
Ich will gerne sagen, dass die neugierige Offenheit, die wir bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sehen, den Optimismus, den sie damit auch verbinden, uns auch selbst erfasst hat.
Sein Kabinett hat er nicht mitgebracht, eben nur Lindner für die FDP und Habeck für die Grünen. Karl Lauterbach, sein neuer Gesundheitsminister, fehlt ebenso wie die Außenministerin Annalena Baerbock. Auch Nancy Faeser, die künftige Innenministerin, die kaum jemand kennt, durfte nicht mitkommen. Seit gestern erst steht die komplette Kabinettsliste. Und nach der Kritik, dass der Osten mit der grünen Umweltministerin Steffi Lemke und der SPD-Bauministerin Clara Geiwitz doch nur spärlich vertreten sei, kann Scholz noch einen Namen nachreichen. Der Thüringer Carsten Schneider, bisher SPD-Fraktionsgeschäftsführer, wird neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung.
Und wenn dann Fackelaufzüge vor dem Haus einer Gesundheitsministerin stattfinden, dann ist das als Bedrohung gemeint.
Das ist nicht akzeptabel, betont Scholz. Die Corona-Proteste und die niedrige Impfquote in Sachsen oder Thüringen dürften wohl nicht nur den Ostbeauftragten beschäftigen.
Die Einführung einer allgemein gesetzlich festgelegten Impfpflicht ist kein Vorhaben der Ampelkoalition.
Sondern eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Bundestag. Das möchte Christian Lindner dann etwas später doch noch einmal loswerden. Fast klingt es wie der Versuch, die Wut der Ungeimpften von dieser neuen Bundesregierung fernzuhalten. Das Parlament tagt da bereits, um weitere Corona-Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
Frank Capellan und damit zu unserem nächsten Thema. Früher haben die Grünen das noch ihr Feminat genannt. Heute geht es etwas nüchterner zu. Die Bundestagsfraktion der Grünen wird künftig von zwei Frauen angeführt. Und auch die parlamentarische Geschäftsführung der Grünen liegt künftig wieder in den Händen einer Frau. Mehr Gleichstellung hat Olaf Scholz für die gesamte Bundesregierung angekündigt. Insofern sorgte es heute für Kritik, dass der erste gemeinsame Ampelauftritt in der Bundespressekonferenz, wir haben eben schon davon gehört, alleine mit drei Männern stattfand. Wer bei der FDP und den Grünen künftig im Bundestag die Zügel hält, dazu jetzt Gudula Geuter.
Mit Britta Hasselmann und Katharina Dröge führen zwei Frauen die grüne Bundestagsfraktion an, eine der drei Regierungsfraktionen. Und damit ist klar, es wird immer wieder auch um einen Spagat gehen.
Ein Verhältnis zu einer Regierung und einer Regierungsfraktion funktioniert nur dann, wenn man auf der einen Seite wirklich sehr eng und vertrauensvoll sich austauscht, immer Dinge frühzeitig miteinander bespricht, aber wenn auf der anderen Seite eine Bundestagsfraktion auch eine eigenständige und selbstbewusste Rolle formuliert.
Katharina Dröge, die das sagt, war bisher Wirtschaftsfachfrau der Fraktion. Sie gehört zum linken Flügel. Die ehemalige Sozialarbeiterin Britta Hasselmann ist realer und hat als erste parlamentarische Geschäftsführerin auf andere Weise schon bisher an der Spitze der Fraktion gestanden.
Sie wissen, ich bin eine überzeugte Parlamentarierin und freue mich jetzt aus der Rolle der Fraktionsvorsitzenden heraus im Parlament diese Regierungsprojekte mitgestalten zu können.
Und das heißt unter anderem, betont ihre Co-Vorsitzende,
dass wir eine Gesellschaft am Ende haben, in der jede und jeder in seiner Vielfalt auch akzeptiert und respektiert wird.
Vielfalt bedeutet ganz offensichtlich nicht Proporz. Zwei Frauen an der grünen Fraktionsspitze hatte es schon kurz vor der Jahrtausendwende einmal gegeben. Nun ist Nachfolgerin von Britta Hasselmann als Fraktionsgeschäftsführerin mit Irene Mihalic eine weitere Frau, bisherige innenpolitische Sprecherin und wie die anderen beiden aus Nordrhein-Westfalen. Die bisherigen Fraktionsspitzen sind nicht mehr angetreten. Auch für sie dreht sich das Personalkarussell. Katrin Göring-Eckardt soll als Bundestagsvizepräsidentin der gerade erst gekürten Claudia Roth nachfolgen, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt wird. Dass der prominente Vertreter des linken Flügels Anton Hofreiter bei der Regierungsbildung leer ausging, sorgte für deutlichen Unmut. Er ist als Vorsitzender des Europaausschusses im Gespräch. Sie beide traten heute nicht vor die Kameras. Ganz anders bei der FDP, wo der bisherige Fraktionsvorsitzende, weiterhin Parteivorsitzende und zukünftige Bundesfinanzminister Christian Lindner gleich klarmachte, wer nach wie vor die Fäden in der Hand hat.
Ich bin aber froh und stolz, dass ich als Bundesvorsitzender der FDP unseren Abgeordneten einen Vorschlag machen konnte für meine Nachfolge, von dem ich überzeugt bin, dass diese Persönlichkeit in hervorragender Weise geeignet ist, unsere Fraktion in der neuen Rolle zu führen.
Und so wurde denn auch Christian Dürr gefragt, wann er mit seiner Fraktion der Regierung auch mal Dampf machen will. Der antwortete nicht direkt, sondern erklärte, warum er jetzt zwar nicht mehr wie bisher von Service-Opposition spricht, aber doch von Service-Fraktion.
Ich will es mal so formulieren, ich kann mir vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU auf diesen Begriff noch mal wieder Bezug nehmen werden. Und ich möchte denen gerne zurufen, dass wir auch gerne Service-Regierungsfraktionen sind, auch gegenüber den Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag.
Was das im Einzelnen für die Rolle der Fraktion bedeutet, wird sich zeigen. Auf dem Parteitag hatte Lindner gerade erst gesagt, die Ministerinnen und Minister würden nicht diejenigen sein, die ganz vorne das Profil der Partei schärfen könnten. Dürr ist langjähriger Lindner-Vertrauter, Finanzfachmann und seit 2017 im Bundestag, wo er unmittelbar stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde. Auch bei den Liberalen war nun das Amt des ersten parlamentarischen Geschäftsführers neu zu besetzen. Auf Marco Buschmann, der das Justizministerium leiten wird, folgt der Parteivize Johannes Vogel, auch er Finanzfachmann.
Gudula Geuter berichtete uns aus Berlin und um 23.42 Uhr jetzt im Deutschlandfunk einige Informationen in Kürze. Israel nimmt eine Sperranlage an der Grenze zum Gazastreifen offiziell in Betrieb. Tim Aßmann.
Die Anlage an Israels Grenze zum Gazastreifen ist 65 Kilometer lang. Über der Oberfläche handelt es sich nur in einem kleinen Abschnitt um eine Mauer mit Wachtürmen. Überwiegend besteht die nun nach rund 3,5 Jahren fertiggestellte Sperranlage über der Erde aus einem mehrere Meter hohen Zaun mit Sicherheitsstreifen. Das Besondere dieser Grenzanlage ist im Erdreich verborgen. Eine Stahlbetonmauer reicht tief in den Boden hinein. Wie tief genau, das ist geheim. Und soll Israel vor sogenannten Angriffstunneln aus dem Gazastreifen schützen. Durch solche Tunnel versuchten palästinensische Extremisten von der Hamas und anderen Gruppen in der Vergangenheit Anschläge in Israel zu verüben oder Entführungen durchzuführen. Die Grenzanlage verfügt neben der unterirdischen Mauer auch über Sensoren, die der Armee beim Aufspüren der Tunnel helfen sollen. Israels Verteidigungsminister Gantz erklärte anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme der Grenzsicherungsanlage, der Hamas werde mit der neuen Technik eine Fähigkeit genommen und den Einwohnern des israelischen Grenzgebiets Sicherheit gegeben. Nach dem Krieg im Mai ist die Lage an der Gazagrenze zurzeit verhältnismäßig entspannt. Die indirekten Verhandlungen über eine langfristige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind aber bisher erfolglos.
Tim Aßmann, und alles, was heute an der Börse in Deutschland wichtig war, berichtet Samir Ibrahim.
Ganz zum Schluss gab es für den deutschen Aktienmarkt noch einmal einen kräftigen Schub. Präsidentenberater Anthony Fauci, der oberste Virologe und ständige Mahner in der Corona-Pandemie in den USA, erklärte, die neue Omikron-Variante sei nahezu sicher nicht schlimmer als Delta. Damit wurden letzte Sorgen wie weggefegt. Der DAX legte am Ende 2,8% zu und beendete den Tag bei 15.814 Punkten. Schon zuvor war er kräftig geklettert. Anleger sind dabei, den Schock wegen der neuen Variante abzuschütteln. Nun werden wieder Hoffnungen laut, die wirtschaftlichen Einbußen durch Omikron könnten gut verkraftbar sein. So rücken Unternehmensnachrichten und Gerüchte in den Fokus. Die Aktien von VW machen einen regelrechten Sprung nach oben. Dieses Mal geht es allerdings nicht um die Personalie der Chefs, sondern einen Börsengang, den sich Anleger schon länger erhoffen. Der Sportwagenhersteller Porsche könnte schon bald aufs Parkett kommen. Entsprechende Pläne sind laut einem Medienbericht schon recht fortgeschritten. Solch ein Börsengang regt natürlich die Fantasie der Anleger an. Die Aktie mit einem Plus von 8,5% an der Spitze im DAX. Autohersteller waren insgesamt gefragt. Aktien, die zuletzt verloren hatten, wurden nachgekauft. So auch der Essenslieferant Delivery Hero. Nach den Verlusten der Vortage heute ein Kursplus von knapp 8%. Im Fokus auch die Aktien von Merck. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern will ein Joint Venture mit einer US-Firma für Datenanalyse eingehen. Das Ziel, eine Plattform zu schaffen, mit der die Lieferprobleme bei der Herstellung von Computerchips beseitigt werden sollen. Auch diese Pläne halten Anleger in der aktuellen Lage durchaus für sinnvoll.
Samir Ibrahim mit Informationen von der Börse. Ein weiterer Prozesstag heute im vielbeachteten Prozess am Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 96-jährigen Irmgard F. Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor. Irmgard F. hatte während des Zweiten Weltkriegs als Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gearbeitet. Über einen bewegenden Tag im Gerichtssaal mit einem über 80 Jahre alten Zeugen berichtet aus Itzehoe Johannes Kulms.
Josef Salomonowitsch holt ein Foto hervor. Er zeigt einen gut aussehenden Mann mit dunklen, lockigen Haaren. Es ist sein Vater Erich. Am 17. September 1944 wurde Erich Salomonowitsch im Konzentrationslager Stutthof ermordet. Dort war ihm zunächst eine medizinische Behandlung vorgetäuscht und dann eine Benzolspritze direkt ins Herz gestoßen worden. Sein Sohn Josef war damals 6 Jahre alt und überlebte mehrere Konzentrationslager. Der Gerichtssaal in Itzehoe, in dem der 83-Jährige heute aussagt, ist karg. Josef Salomonowitsch hält das DIN A4 große Foto seines Vaters in die Höhe. Er dreht das Bild zu der Frau, die wenige Meter schräg neben ihm sitzt. Irmgard F. schaut auf das Foto und schaut auf Josef Salomonowitsch. Die 96-Jährige sagt nichts. Für Salomonowitsch hat die Reise nach Norddeutschland und die Aussage im Gerichtsprozess gegen die frühere KZ-Sekretärin viel Überwindung gekostet.
Angenehm ist es nicht, von Wien herkommen, gestern und heute wieder nach Wien zu fliegen und sich aufzuregen und die Nacht mit einem Schlafpulver zu bringen. Nicht wegen der Ansprache, aber überhaupt das zu aufzufühlen, ist nicht angenehm. Über diese Sachen spricht man nicht gern.
Nach dem Ende der 2,5-stündigen Verhandlung wird er von 2 Dutzend JournalistInnen umringt. Neben ihm sitzen seine Frau und sein Anwalt. Salomonowitsch hat schon viele Interviews gegeben und häufig seine Geschichte erzählt, aber noch nie in einem Gerichtsprozess in Deutschland ausgesagt.
Es ist wichtig, aus moralischen Gründen, für meinen Vater, für meine Mutter und für meinen Bruder. Und diese Frau, meine Frau, hat mich überredet, sozusagen. Ich wollte nicht.
In der Verhandlung hat er zuvor Einblick gegeben in die über 4 Jahre dauernde grausame Reise, die er als kleiner Junge erlebt hat. Aus der tschechischen Heimat in Ostmähren ging die Familie zunächst nach Prag, wo sie sich in trügerischer Sicherheit wähnte. Dann folgte die Deportation ins Ghetto von Łódź. Von dort ging es nach Auschwitz. Wie lange er dort war, weiß er nicht ganz genau, sagt Salomonowitsch. Es waren wohl mehrere Tage. Dann kam die Familie im Herbst 1944 nach Stutthof, jenes Konzentrationslager in der Nähe von Danzig, in dem insgesamt rund 65.000 Menschen ermordet wurden. Zu diesem Zeitpunkt war auch Irmgard F. Sekretärin in der Lagerkommandatur und leistete in Stutthof durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag, um die Tötungsmaschinerie am Laufen zu halten, so der Vorwurf. Im Prozess vor dem Landgericht Itzehoe muss sich die Angeklagte wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen verantworten. Doch Irmgard F. will von den grausamen Verbrechen im KZ nichts mitbekommen haben.
Ich erwarte, dass sie nicht etwas zugeben wird. Ich glaube nicht. Ich bin kein Idealist. Ich glaube, sie bleibt bei ihrem Unschuld, kann man das nicht sagen. Aber eine junge Frau, 18, 19 Jahre alt, sie hat das so damals geglaubt und sie bleibt dabei. So wie die Riefenstahl ist bis 100 geblieben.
Auch an diesem Prozesstag schweigt Irmgard F. Doch der Eindruck ist, dass die Angeklagte sehr aufmerksam zuhört. Ganz am Ende wird Wolf Molkentin, der Pflichtverteidiger der früheren KZ-Sekretärin Josef Salomonowitsch, seinen Respekt und sein tiefes Mitgefühl aussprechen und dabei ausdrücklich seine Mandantin einschließen. Josef Salomonowitsch hält kurz inne und sagt dann Danke. Später wird er vor den Medien sagen,
sie ist indirekt schuldig, indirekt. Auch wenn sie im Büro gesessen ist und nur den Stempel auf diesen Todesschein von meinem Vater gegeben hat.
Er weiß, dass es nur noch wenige Überlebende des Holocaust gibt. Und von diesen scheuten viele die Reise, um in einem Gerichtsprozess auszusagen. Josef Salomonowitsch hat sich anders entschieden und nicht nur den Opfern von Stutthof ein Gesicht gegeben, sondern auch eine Stimme.
Johannes Kulms berichtete aus Schleswig-Holstein und wir blicken jetzt nach Sachsen-Anhalt. Bis 2038 spätestens will Deutschland aus der Kohle aussteigen. Heute war es bereits soweit im Braunkohlekraftwerk in Deuben, das nach 85 Jahren vom Netz ging. Theo Lies berichtet.
Wie immer schiebt stoisch eine Elektrolok etwa 10 Waggons im Schritttempo in eine lange Halle hinein. Nach einem Zeichen des Rangierers kommt der Transport zum Stehen. Direkt unter den Schienen wartet schon der Kohlebunker auf das Futter für die Kraftwerksöfen. Dazu müssen nur noch die Seitenwände per Hand entriegelt werden und der Brennstoff fällt von einer gehörigen Staubwolke begleitet in die Tiefe. All das ist diesmal aber zum letzten Mal. Das Braunkohlekraftwerk geht vom Netz.
Für mich ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, weil ich habe ja hier... Im Prinzip bin ich aufgewachsen, ich habe hier meine Kindheit verbracht, bin hier zur Schule gegangen, habe hier gelernt im Betrieb und habe mein gesamtes Arbeitsleben hier verbracht.
Beschreibt Steiger Matthias Schubert diesen finalen Lieferakt, den er mit einer Handvoll Kumpel aufmerksam verfolgt. Immerhin kommen bei ihm 43 Berufsjahre zusammen. Als Schubert in diesem Betrieb zur Lehre ging, stiegen noch sehr dunkle Wolken aus den Schornsteinen und legten verlässlich einen unheilvollen Schadstoffteppich auf die Umwelt. Mit Schwefel, Stickoxiden und Quecksilber. Das sollte sich erst nach der Wende erheblich ändern. Doch
es ist aber leider so, dass die jetzigen Anforderungen einfach die Anlage nicht mehr gewachsen war. Wir waren am Ende und wir konnten einfach dort nicht mehr standhalten. Es war einfach so. Uns ging, wie man sagt, förmlich die Luft aus.
Braunkohlekraftwerke gelten nun mal als Klimakiller, besonders solche älteren Anlagen wie in Deuben. Schon deshalb besetzten 2015 Aktivisten von Greenpeace den Schornstein und schlugen für ihre Ideen gehörig Lärm. Nun aber ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossene Sache. Das Kraftwerk von Deuben gehört zu den ersten, das seine Turbinen stoppt. Zu Hochzeiten waren hier einmal 2000 Mitarbeiter beschäftigt, doch so nach und nach trocknete der Standort aus. Erst zog die Lehrwerkstatt um, dann machte die Brikettfabrik dicht und im letzten Monat auch die Kohlestauproduktion. Und nun endet auch für die 135 Kraftwerksmitarbeiter die letzte Schicht.
Die gute Hälfte von hier geht ja in verdiente Altersruhe, das ABG, und der Rest wird ordentlich umgesetzt und die freuen sich auch auf ihre neuen Aufgaben.
Weiß Fachtechniker Markus Böhme. Der 39-Jährige bleibt jedenfalls im Unternehmen.
Ich gehe nach Profen in der Arbeitsvorbereitung, Hilfsgeräte unter anderem. Ich bleibe meinem Beruf treu in derselben Firma.
Der End-50er Matthias Schubert aber nutzt die Chance einer Vorruhestandsregelung. Für den Steiger wie auch für weitere 450 Kumpel endet mit dem Ausblasen des Ofenfeuers die MIPRAG-Zeit. Möglich wurde dies durch ein Förderprogramm der Bundesnetzagentur. Und obwohl mit Blick auf die CO2-Bilanz nicht nur Klimaaktivisten dem Kraftwerk kaum eine Träne nachweinen, sieht es bei den Kumpeln vor Ort schon anders aus.
Mit Sicherheit, das will man immer nicht zeichnen, aber es wird so sein.
Noch gibt es keine genauen Pläne für den Industriestandort Deuben. Aber die MIPRAG entwickle neue Geschäftsfelder wie Recycling, erneuerbare Energien und auch rund um den Wasserstoff, heißt es aus der Vorstandsetage. Gut möglich, dass in ein paar Jahren in Deuben dann wieder die Lichter angehen werden, dann aber wohl von grünem Strom gespeist.
Theo Lies berichtete, und hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere Sendung Hintergrund. Ein langes Feature von meiner Kollegin Antran, unserer Korrespondentin in Sachsen-Anhalt, die über die 7000 Beschäftigten in der Kohleindustrie berichtet, die unter enormen Druck stehen, falls der Kohleausstieg vorgezogen wird auf das Jahr 2030. Sie finden den Beitrag auf deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek. Kommen wir um kurz vor Mitternacht zur Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal, präsentiert von meinem Kollegen Thomas Pelzer.
Kommentiert wird die Vereidigung der neuen Bundesregierung. Der SPD-Politiker Scholz soll morgen vom Bundestag zum 9. Bundeskanzler gewählt werden. Der Wille zur Macht hat die Unterschiede zwischen Rot, Grün und Gelb in den vergangenen Monaten zugedeckt. Verschwunden sind sie mitnichten, notiert die Südwestpresse aus Ulm. Noch viel tiefer sind die Gräben zwischen der Mehrheit der Deutschen, die der Pandemiepolitik der Regierung folgen, und jenen, die sie ablehnen. Dabei ist die Corona-Skepsis nur ein Symbol für ein viel größeres Misstrauen gegenüber Staat und Gesellschaft. Hier muss Olaf Scholz nicht nur vermitteln, er muss Brücken bauen, um unsere Demokratie am Leben und überlebensfähig zu halten. Die Frankfurter Rundschau findet, dass allzu frühe Urteile auch nicht besser sind als Vorschusslorbeeren. Allerdings, am selbstgewählten Motto »Mehr Fortschritt wagen« muss die neue Regierung schon messen lassen, was sie sich zum Programm gemacht hat. Soll das, was im Koalitionsvertrag steht, schon der Fortschritt sein? Das versprochene Wagnis gar? Oder stellt das Motto eher eine Beschwörungsformel dafür dar, dass die Ampelparteien besser werden wollen als ihr Programm? Zu hoffen wäre es. Zeit ist bereits genug vertan worden, analysiert die Zeitung Die Glocke aus Oelde. Der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, eine Jahrhundertaufgabe, verträgt keinen weiteren Aufschub. Er muss auch im Sinne nachfolgender Generationen entschlossen und zielstrebig angegangen werden. Für die Bürger wird das, wie Vizekanzler Habeck gestern andeutete, auch Zumutungen bedeuten. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden blickt auf die Amtszeit der Kanzlerin zurück. Angela Merkel kann Krise, und davon gab es in 16 Jahren reichlich. Die Kanzlerin richtete sich in den Krisen regelrecht ein. Hier konnte sie sich pragmatisch vorantasten, schauen, was geht, und Schritt für Schritt das Mögliche tun. Der ständige Krisenmodus schien ihr ganz recht zu sein, die Reaktion auf Gegebenes, denn vorausschauendes, vorangehendes Regieren war ihre Sache nicht. Digitalisierung, Klima, Bildung, Infrastruktur, nach 16 Jahren Merkel ist Deutschland auf zentralen Feldern kaum vorangekommen. Der Wiesbadener Kurier glaubt, dass es den meisten Deutschen besser geht als zu Beginn der Regierungszeit von Merkel. Zur Wahrheit gehört, dass die Kanzlerin aber auch eine Mitschuld daran trägt, dass unsere Zukunft ungewisser ist denn je. Nachhaltige Lösungen zu Fragen der Energieversorgung, zur Digitalisierung, zur Migration, zur Rente und vielem mehr blieben aus. Sie hat viel gemacht, nach vorne hat sie zu selten gedacht. Trotzdem, danke.
Mit diesem Blick in die Zeitungen von morgen geht das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk zu Ende. Für Ihr Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.